fühlst du dich, auf Deutsch gesagt, fühlst du dich verarscht von diesen Politikern in Berlin?
Jetzt versuchte ich mit meinem verzweifelten Griff in die deutsche mythische Mottenkiste solch ein hartes Wort zu vermeiden, aber das beschreibt natürlich meine Gefühlslage am besten. Die große Gewinnerin ist Annalena Baerbock, die auf einmal einen tollen Job kriegt. Man möchte wirklich sagen, ein Schelm, der dabei Böses denkt, war sicher auch eine der Bedingungen, die Friedrich Merz zu schlucken hat. Friedrich Merz hat große Reden geschwungen über die Zukunft unserer Kinder. Das zu sagen, bis zum letzten Tag im Wahlkampf und dann innerhalb von 2 Wochen das Gegenteil zu machen und das damit zu begründen, dass Zelensky und Donald Trump sich nicht so richtig gut verstanden haben, das ist schon, das ist lächerlich grotesk und zutiefst enttäuschend.
Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem sehr geschätzten Investor Leni Fischer. Lieber Leni, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Großes Thema, selbstverständlich diese Woche, ist dieses in Anführungs- und Schlusszeichen Sondervermögen, das der Bundestag in Deutschland durchgewunken hat mit einer Zweidrittelmehrheit. Das war der Plan von SPD und CDU. Friedrich Merz steht quasi sinnbildlich für diesen Milliarden-, Billionen-Schuldenberg, der da durchgewunken wurde. Was sind da deine Gedanken dazu? Wie findest du das?
Ich würde das gerne in 2 Teile teilen. Der erste Teil ist die politische Würdigung eines Vorgangs, der in der bundesrepublikanischen Geschichte einmalig ist. Ein abgewähltes Parlament in den letzten Sekunden seiner formal juristischen Existenz winkt ein Schuldenpaket durch, das in seinem Ausmaß noch nie so dagewesen ist. Und entmündigt damit zum Teil für Jahre, weil ja diese sogenannten Sondervermögen sind ja Schattenhaushalte, das Parlament selber, also das neu gewählte Parlament, nach einem Wahlkampf, in dem niemand auch mal einen Ton in die Richtung gesagt hat. Also das Thema Politiker machen selten, was sie versprechen, wurde hier in extensio betrieben. Ich vergleiche das im Moment also politisch so ein bisschen mit der Nibelungensaga, du weißt, das ist das ultimative teutonische, mythische Erzählung und sehe dort also den Hagen von Tronje hervorragend besetzt als Hauptrolle mit Friedrich Merz, vormals Leitfigur der deutschen Konservativen, jetzt ein sehr ambivalenter politischer Charakter, über Nacht geworden. Und der meuchelt hinterrücks Siegfried für mich, besetzt mit dem Geist von Ludwig Erhard, dem großen Wirtschaftsminister der 50er Jahre, der damals den Drachen des Etatismus getötet und in dem, ich würde mal sagen, mit dem berühmten deutschen Paradigma der Ordnungspolitik sich einen Panzer angelegt hat, an den sich die Bundesrepublik Deutschland eigentlich immer gehalten hat. Ich war nie ein Anhänger dieser Schuldenbremse. Das war eine Übertreibung dieses Vorgangs. Für mich eine Teilentmündigung des Parlaments. Aber was die hier gemacht haben, das ist, hier wird einfach ein Sondervermögen als Nibelungenschatz ausgerufen. Aber den werden wir genauso ewig suchen, wie der Nibelungenschatz auch nicht gefunden wurde, weil es eben kein Schatz ist, sondern weil es auch kein Vermögen ist. Es ist zwar besonders, es sind aber nur Schulden, die aufgenommen werden sollen. Und das ist schon eine Tragödie. Übrigens in der Nibelungensaga wird ja auch begründet, Hagen sein Verhalten ja auch und überhaupt alles passiert wegen der Bedrohung aus dem Osten. Man möchte fast sagen, wenn die deutsche Politik Putin nicht hätte, müsste sie ihn erfinden, um damit ihre, man kann es schon gar nicht mehr eine 180-Grad-Wende nennen, das ist, also mich hinterlässt es schockiert. Und als Bürger traurig, die Götter im Olymp des Bundesverfassungsgerichtes haben das alles abgesegnet. Dann unterstellen wir mal, dass es legal wohl korrekt ist. Das heißt aber noch längst nicht, dass es demokratisch ist oder dass es der Idee der Verfassung entspricht, in der dieser Satz steht, alle Macht geht vom Volk aus.
Darf ich da kurz vielleicht einhaken? Als Schweizer, da fühlt man sich oder da blickt man etwas verwirrt nach Deutschland, um es freundlich zu formulieren, ein gewisses Befremden, dass man im Wahlkampf etwas verspricht und dann nach der Wahl etwas völlig anderes macht. Ich meine, wie kommt das bei dir als Bürger an? Du bist ja immerhin auch Deutscher. Fühlst du dich, auf Deutsch gesagt, fühlst du dich verarscht von diesen Politikern in Berlin?
Jetzt versuchte ich mit meinem verzweifelten Griff in die deutsche mythische Mottenkiste, solch ein hartes Wort zu vermeiden. Aber das beschreibt natürlich meine Gefühlslage am besten. Um nochmal eines ganz klar zu sagen, mir geht es nicht um die Bewertung der Frage, ob es gut oder richtig ist, Schulden aufzunehmen. Ich gehöre auch eher zu denen, die ökonomisch glauben, dass Deutschland mit dieser immer enger den Gürtel Schnallpolitik nicht richtig gefahren ist. Aber die Art und Weise des Vorgehens ist einfach inakzeptabel. Und sich sozusagen auf Jahre hinaus Freiraum zu schaffen und damit Geld ausgeben zu wollen, wie man will, ohne weiter um Erlaubnis fragen zu müssen, das ist sicher der Traum aller mit Spendierhosen, aber für uns Normalbürger nicht möglich. Hier wird das Prinzip des Parlamentarismus bis zur Grenze gebeugt. Hier werden Deals gemacht, die Grünen kriegen das, und die große Gewinnerin ist Annalena Baerbock, die auf einmal einen tollen Job kriegt. Man möchte wirklich sagen, ein Schelm, der dabei Böses denkt, war sicher auch eine der Bedingungen, die Friedrich Merz zu schlucken hatte, noch ein paar Jobs auch zu vermitteln. Und das alles mit hohen Schulden und auf dem Rücken der Bevölkerung. Das größte Problem hat natürlich Friedrich Merz, dass die SPD sowas will und die Grünen, da muss man immerhin sagen, das wollen die seit 3 Jahren. Friedrich Merz hat das 3 Jahre lang abgelehnt, hat große Reden geschwungen über die Zukunft unserer Kinder. Mir geht es jetzt gar nicht um die politische Bewertung, ob das richtig oder falsch ist, was er da gesagt hat. Aber das zu sagen, bis zum letzten Tag im Wahlkampf und dann innerhalb von 2 Wochen das Gegenteil zu machen und das damit zu begründen, dass Zelensky und Donald Trump sich nicht so richtig gut verstanden haben, das ist schon, das ist lächerlich, grotesk und zutiefst enttäuschend.
Wenn wir jetzt auf die Finanzperspektive zusteuern, was bedeutet dieser Entscheid? Das sind ja nicht gerade wenige Schulden. Was bedeutet das für Deutschland? Was bedeutet das konkret für den Steuerzahler? Was bedeutet das für die Menschen, die in Deutschland leben?
Tja, so richtig kann man das noch nicht ganz einschätzen. Und zwar deshalb nicht, weil wir haben hier über eine Billion, ich komme mal durcheinander mit der englischen, also 1.000 Milliarden, über 1.000 Milliarden neue Euro-Schulden genehmigt. Das sind rund gut 25% des deutschen Bruttosozialproduktes. Und die können damit mehr oder weniger machen, was sie wollen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie das ausgegeben wird. Wir haben ja keinen Geschäftsplan. Also wenn du den Kredit aufnimmst, wird die Bank einfach fragen, was du vorhast. Wenn ein Unternehmen investieren will, gibt es einen Geschäftsplan. Nur die Politik macht es umgekehrt. Es gibt mir erst das Geld, dann überlege ich mir, was ich damit genau mache. Wir wissen das nicht genau. Wir wissen auch nicht, wie schnell es ausgegeben wird. Also erst einmal nur ein paar ganz simple Punkte. Jedes Mal, wenn ein solches großes keynesianisches Programm angesetzt wird, das ist letztlich neo-keynesianisch, also mit hohen Schulden die Nachfrage stimuliert wird durch den Staat, gibt es ein Wirtschaftswachstum. Wir müssen davon ausgehen, dass Deutschland von statt Nullwachstum auf 1,5% Realwachstum kommen kann. Allerdings wird es auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Inflation nach oben treiben. 3,5%. Und das ist genau das Traurige an dieser Sache, denn damit haben wir ein Nominalwachstum von 4-5%, je nachdem. Aber wenn die Zinsen unterhalb diesen bleiben, unterhalb der Inflation am Ende bleiben, wofür ja die Zentralbank seit Jahren sorgt, dann ist das eine schleichende Enteignung der Mittelschicht. Die ganz Reichen finden Wege, die ganz Armen in einer Gesellschaft haben in dem Sinne kein Sparvermögen. Aber die Mittelschicht, die das ökonomische Rückgrat der Gesellschaft darstellt, die spart, die wird natürlich damit jedes Jahr ein wenig ärmer, real. Das heißt, jeder muss sich darauf einstellen, wir kriegen zwar gute Wachstumszahlen, erstmal, aber die Inflation ist da. Das heißt, Sachwerte. Darum steigt der Aktienmarkt, ist der deutsche Aktienmarkt um 20% gestiegen. Das ist auch eine Art Flucht in die Sachwerte, um sich vor dieser, und jetzt unterstelle ich mal, leichten steigenden Inflation. Wenn die natürlich völlig durchdrehen mit dem Ausgeben des Geldes, dann, insbesondere, da gibt es einen deutschen Politiker, Weber heißt er, der ist der Chef der Europäischen Volkspartei, der konservativen Parteien im EU-Parlament. Der hat den, also für mich lächerlichsten Satz der Woche geprägt, Europa muss auf Kriegswirtschaft umstellen. Ich weiß überhaupt nicht, also ob der jetzt irgendwie einen Umnachtungsanfall hatte oder noch niemals was von Volkswirtschaft verstanden hat. Also das wäre dann natürlich grauenhaft, das wird auch so nicht passieren. Aber wir wissen es nicht genau. So, Inflation hoch, Wachstum allerdings auch erstmal nach oben. Das heißt, die Regierung kann sich zumindest ein, zwei Jahre lang feiern. Und dann kommt die Rechnung, das Wachstum steigt nicht weiter, aber die Inflation bleibt hoch. Das nennt man Stagflation. Das ist für mich der erwartete Ausgang. Also ähnlich der Nibelungensaga. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ende nimmt. Ich glaube auch nicht, dass das am Ende alles so passieren wird. Ich kann mir vorstellen, dass es in einigen Jahren auch ein Wiederaufbäumen des Parlamentarismus gibt, der sagt, wir wollen die Kontrolle über die Schattenhaushalte stärker an uns reißen.
Besonders interessant bei der Debatte im Bundestag fand ich, die Bemerkungen waren mehrere Politiker, die das gesagt haben, man wolle das Volk, den Bürger entlasten damit. Und ich meine, mein Eindruck ist so ein bisschen, die deutschen Politiker versuchen dem deutschen Volk zu verklicken, dass so ein Sondervermögen, das Staatsschulden, dass das keine Staatsausgaben sind, sondern Steuergeldausgaben, dass am Schluss der deutsche Bürger das irgendwie auf irgendeine Form bezahlt. Glaubt das eigentlich der deutsche Bürger oder weiß man darum? Was ist so dein Eindruck? Hat man da das Gefühl, bewusst?
Ich habe diesen Satz, sie wollen uns damit entlasten, nie so gehört. Das hieß ja, die Steuern werden gesenkt. Davon ist aber bisher nichts zu hören. Die Sozialabgaben sind weiter gestiegen zum Ende des Jahres. Das ist völliger Unsinn. Also hier gibt es keine Entlastung der Bürger. Hier gibt es einen Nachfrageimpuls, der Wirtschaftswachstum auslösen kann. Ja? Und der damit durchaus Arbeitsplätze schafft, der auch zumindest für alle, die Rüstungsfirmen und so weiter, die dann davon direkt profitieren, Wohlstand schafft. Das heißt aber nicht, dass er für die gesamte Gesellschaft Wohlstand schafft. Und das stelle ich in Frage, wobei ich die finale Entscheidung darüber davon abhängig mache, wie, mit welcher Geschwindigkeit und worin sie dieses Geld ausgeben. Deutschland wird einen Teil seines Handelsbilanzüberschusses abbauen dadurch. Das ist übrigens gar nicht schlecht. Es gibt positive Aspekte, Schulden aufzunehmen. Darum, ich kritisiere nicht die Tatsache, dass die Regierung sagt, wir müssen diesen übrigens von März geforderten abstrusen Sparkurs der letzten Jahre verlassen, weil wir brauchen mehr Wirtschaftswachstum. Ich reibe mich an der Tatsache, dass wir Blankoschecks geben. Mir geht es ja darum, dass ich sage, ich finde es als Bürger, als Volkswirt, als Beobachter unmöglich, wenn jemand sagt, gib mir einfach 1.000 Milliarden und ich sage dir später, was ich damit mache, wann ich es damit mache, was ich dafür kaufe und wie ich es dafür kaufe. Das ist einfach politisch eh unmöglich, das ist aber auch volkswirtschaftlich unklug. Ich kann jedem nur raten, gehe davon aus, dass dies das Wachstum erhöht, man wird sich erstmal gut fühlen, gehe aber auch davon aus, dass dies die Inflation eher nach oben treiben wird und dass es damit Sachwerte bevorzugt und der einfache Sparer wird in jedem Falle, das ist ja jetzt schon seit über 10, 15 Jahren, fast weltweit mit diesen Schuldenorgien, wird der Verlierer sein.
Die Oppositionsführerin Alice Weidel, Chefin der AfD, warnt ja davor, dass Deutschland sein Rating einbüßen werde, das AAA-Rating. Wird Deutschland schlechter bewertet werden in Zukunft, wegen diesem Akt des Deutschen Bundestages?
Das würde ich so schnell nicht sagen. Das wird auch erst in ein paar Jahren dann entschieden werden, wenn das Geld auch ausgegeben und die Schulden aufgenommen sind. Und wir wissen, wie gesagt, nicht, mit welcher Geschwindigkeit und in welchem Rahmen das passieren wird. Du darfst eines nicht vergessen, Deutschland hat zurzeit eine Verschuldung am Bruttosozialprodukt von rund 60%. Das ist so ein bisschen auch Buchhaltungstricks, weil die gesamten deutschen Verbindlichkeiten in der Altersvorsorge sowohl den Beamten im öffentlichen Dienst gegenüber, all das ist natürlich nicht darin erfasst. Also es gibt auch hohe Verbindlichkeiten des Staates, die einfach nicht da drin sind. Aber mit dieser Kennzahl, die rund 30-40% niedriger ist als die meisten anderen großen Industrienationen, hat Deutschland die Möglichkeit, Schulden aufzunehmen. Das ist aber wie du, wenn du ein Familienhaus besitzt und sagst, Kinder, wir müssen das Haus renovieren, aber wir wollen auch weiter in Urlaub fahren und wir wollen auch weiter tolle Partys machen. Kinder, wir haben kaum noch Schulden auf das Haus. Lass uns doch einfach auf das Haus Schulden aufnehmen. Das geht. Das Problem ist nur, ein paar Jahre später musst du die Zinsen zahlen und irgendwann muss irgendjemand die Schulden zurückzahlen, sonst ist das Haus weg. Also wir werden das weiter beobachten. Ich kann zum heutigen Zeitpunkt nur sagen, es wird die Inflation nach oben bringen. Es wird aber auch das Wachstum zunächst nach oben bringen. Es wird die Ineffizienzen erhöhen. Ich glaube, das wird nur ein Strohfeuer in der Ökonomie. Und dann werden wir in 2 Jahren sehen, wie die Regierung dann dasteht. Zu viele Leute wollen zu viel von diesem Geld für zu viel unsinnige Ausgaben. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Die ganzen Kompromisse, da sind so viele Dinge gemacht worden, die versteht schon gar keiner mehr. In die Verfassung sind neue Sachen über Umwelt reingeschrieben worden, Tricks von oben bis unten. Das ist eine scheinheilige Einheitskoalition aus CDU, SPD und Grünen. Dass die sich nicht schämen, was ihr tun, ist eher schon fast amüsant zu beobachten. Das zeigt eine gewisse Abgehobenheit, aber okay, was soll man machen? Aktien auf jeden Fall, also eher Aktiengold und derartige Dinge kaufen und nicht das Geld auf dem Sparkonto liegen lassen.
Was mich auch noch interessiert, was bedeuten diese Megaschulden für Europa? Was bedeuten sie für den Euro, für die Währung?
Zunächst einmal ist der Euro fester gegangen, einfach deshalb, weil aufgrund dieser angekündigten Schulden die Zinsen gestiegen sind und die Wachstumserwartungen. Die Devisenmärkte sind immer etwas paradox. Du musst zwischen der kurzfristigen Reaktion und der langfristigen Entwicklung einer Währung unterscheiden. Kurzfristig macht das den Euro stärker, weil Geld reinfließt in den Raum, weil man Wirtschaftswachstum erwartet. Wenn die größte Nation sagt, so, wir ziehen uns jetzt die Spendierhosen an und jetzt machen wir mal richtig Party hier, auch wenn keiner die Panzer jemals hoffentlich brauchen wird, die da gebaut werden oder was auch immer da alles für Rüstung ausgegeben werden soll. Das ist die erste Reaktion. Mittel- bis langfristig ist das ein weiterer Schritt in der, sagen wir mal, Abschaffung des berühmten Maastricht-Vertrages, der eigentlich den Deutschen mal als Bedingung des Euros verkauft wurde. Also der Euro sollte so eine stabile Währung wie die D-Mark sein. Das war er ja sowieso nie. Er wird damit weiter verweicht. Eigentlich könnte man sagen, es gibt eine glückliche Konvergenz in Europa. Deutschland passt sich dem südeuropäischen Schuldenstandard an und nicht umgekehrt. Damit sind dann wenigstens alle glücklich und das ist doch auch was Schönes. Mhm. Aber zunächst glücklich. Ne?
Aber du bist jetzt nicht gerade optimistisch für den Euro als Währung. Das verstehe ich richtig, oder?
Kurzfristig wird der Euro fester gehen. Ja. Davon bin ich überzeugt. Mittelfristig ist die Referenzwährung. Ich meine, das ist so ungefähr, wer ist unter Blinden der Einäugige? Und die Amerikaner haben jetzt schon 100% Schulden und Trump treibt die weiter hoch. Die Engländer, also das Pfund, sieht auch nicht besonders gut aus. Und dann wird es ja schon ganz knapp. Also der Schweizer Franken, der ja seit Jahren nur einen Weg kennt nach oben, obwohl die Zentralbank verzweifelt mit niedrigen Zinsen und immer mehr Ankäufen von Fremdwährungen dagegen angeht, wird mittelfristig weiter fester gehen. Ja, aber jetzt erst. Guck mal, ich bin doch schon froh, wenn du zwingst mich zu einer Prognose. Es gibt den berühmten alten Satz, ich mache die Prognose, aber ich sage dir den Monat, in dem das stattfindet, aber nicht das Jahr.
Okay.
Und von daher, der Euro wird am Ende schwächer kommen. Ich weigere mich nur, das Jahr festzulegen.
Riesiges Thema oder auch ein interessantes Thema habe ich in der Financial Times gelesen, und zwar X, die Plattform von Elon Musk, das Social Media Unternehmen, ist wieder mit 44 Milliarden Dollar bewertet. So viel Gewinn wie bei Twitter habe ich gelesen, mit aber halbiertem Umsatz. Also da sei eine wundersame Wiederauferstehung im Gange vom Ja, vom, was soll ich, wie soll man den, wie soll man Herrn Musk betiteln? Von der Persona non grata? Was ist da los, Leni? Wie ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich liebe die, weil die alles in sich hineinpackt, was diesen modernen Kapitalismus so herrlich, chaotisch, unberechenbar und für jeden Besucher gefährlich und vorsichtig zu betrachten macht. Zunächst mal, was du Gewinn nennst, heißt in Wirklichkeit adjustiertes EBITDA. EBITDA ist sowas wie Gewinn vor allem Möglichen, also vor Zinsen, vor Steuern, vor Abschreibungen, also faktisch vor Investitionen. Also im Grunde genommen so eine Art Gewinn vor allen möglichen wichtigen Kosten, die du hast, so würdest du dein Einkommen leider nicht ausrechnen können. Auf jeden Fall kannst du das nicht ausgeben. Und dann ist es noch adjustiert. Adjustiert ist die Zauberformel in der Finanzwirtschaft dafür, dass du dieser Zahl nur vertrauen kannst, wenn du sie selber ausgerechnet hast. Also da kann alles mit dir rein oder rausgehen. Und er hat plötzlich 1,2 Milliarden Gewinn. Das ist ungefähr so wie der Gewinn, bevor er es übernommen hat. Also wir reden hier wirklich von einer wundersamen Heilung, einer Art Phönix aus der Asche. Aber die wirklich spannende Geschichte ist natürlich, dass es eine Kapitalerhöhung gab, bei der er selber und andere Investoren in Twitter investiert haben mit einer Unternehmensbewertung von 44 Milliarden. Er hat damals 40 Milliarden gekauft. Auch hier muss man sagen, only swaki malipons, das ist schon alles so ein bisschen sehr nah, wird alles ein bisschen konstruiert. Er beabsichtigt aber eine zweite Kapitalerhöhung, wird noch mal geplant. Wenn die dann auch auf so einer Bewertung kommt, muss man die schon ernst nehmen. Das ist deshalb so interessant, weil noch im September X mit 10 Milliarden nur noch bewertet wurde und man eigentlich schon ein Nahtod vorhergesagt hat. Man muss eigentlich den Elon Musk lassen, wenn das wirklich so kommt, und diese Gewinne wirklich sich auch nicht nur adjustiert realisieren, sondern in harter Währung realisieren, dann hat er etwas von König Midas, wo alles zu Gold wird, was er anfasst. Gleichwohl wissen wir ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Also es ist eine tolle Sache, man muss das genau beobachten. Die positiven Effekte, die man aus dem Unternehmen hört, ist, er hat ja mit seiner berühmt-berüchtigten Kettensäge bei X also ein Großteil der Mitarbeiter entlassen in kürzester Zeit. Diese Kostensenkungen, die wirken jetzt. Und er gewinnt wieder mehr Werbeaufträge. Da wird natürlich auch gesagt, okay, Unternehmen wie Amazon und andere, die sich jetzt mit der Trump-Administration wieder etwas besser stellen wollen, die werben wieder auf X. Sodass schon eines scheint schon zu stimmen, die Firma hat ihre Talsohle durchschritten, ob die jetzt 44 Milliarden wert ist oder 30 oder 25, weißt du, das werden wir letztlich nie beurteilen können, das ist ja alles private Deals, es gibt hier keine Börsennotierung und diese adjustierte EBITDA-Zahl, also die würde ich auch, also die kannst du ja auch würfeln, aber es gibt viele Indikatoren dafür, dass es X besser geht als die Kritiker alle hervorgesagt haben und die Firma vom toten Bett aufgestanden ist.
Ist diese Firma, wie du das beurteilen kannst, auch von außen nehme ich an, ist die Firma nachhaltig aufgestellt? Ist das etwas, wo man vielleicht langfristig auch investieren könnte? Wie siehst du das?
Zunächst mal kannst du es ja gar nicht, weil die Firma nicht mehr börsennotiert ist. Das sind sogenannte Private Club Deals, das ist mehr so ein Privatveranstaltung. Deshalb, die Financial Times vergleicht es auch mit Kunstauktionen für wertvolle Bilder, bei denen zum Teil Sammler sich Bildern untereinander verkaufen, um das Preisniveau nach außen für den staunenden Dritten einfach nach oben zu deklarieren. Ob da wirklich echte Käufer dann dahinter stehen, weiß keiner genau. Musk kauft ja auch seine eigenen Aktien hier wieder. Also alles ein bisschen undurchschaubar. Ist das Unternehmen nachhaltig? Ich halte Elon Musk für sicherlich einen der brillantesten Unternehmer, den die Welt hat, weil er hat ja phänomenale Leistungen verbracht. Die Astronauten jetzt mit seiner, hat ja die NASA nicht hingekriegt, das hat er ja mit seiner privaten Firma gemacht. Der Begriff Nachhaltiges und Elon Musk in einem Satz, das fällt mir immer so ein bisschen schwer. Er hat auch etwas von einem Spieler, visionären Spieler, Seine eigentliche Idee mit X funktioniert nach wie vor nicht. Er wollte eigentlich eine chinesische Plattform nachbauen, in der im Grunde genommen, darum ist er von Twitter auf X umgestiegen, er im Grunde genommen eine Art One-Stop-Shop bist für deine ganzen Digitalaktivitäten. Social-Media-Plattform, du kaufst ein, du buchst deinen Urlaub, du chattest mit deinen Freunden. All das ist eigentlich seine Vision für X. Davon ist er meilenweit entfernt. Du überforderst mich intellektuell. Ich bin einfacher, ich würde jetzt mal sagen, Ex-Investmentbanker, 62 Jahre alt. Die genaue Beurteilung der Geschäftsmodelle, die dem zugrunde liegen, ist ein bisschen zu viel für mich. Ich wäre aber sehr vorsichtig, weil das ist wie bei der Tesla-Aktie. Das alles, was Elon Musk hat, ist mit hoher Volatilität, hoher Unsicherheit verbunden. Man kann sehr viel verdienen, man kann aber auch in kürzester Zeit wie mit Tesla in den letzten 4 Monaten sein Geld halbieren.
Womit wir beim Goldpreis wären, damit konnte man auch in den letzten paar Jahren viel, viel Geld verdienen. Ein Rekord jagt eigentlich den nächsten. Allzeithoch haben wir gesehen. Warum ist eigentlich dieser Goldpreis derart in die Höhe geschnellt und wie siehst du da die zukünftigen Entwicklungen?
Ja, du hast die Frage vor 10 Minuten gestellt. Du hast gesagt, in welche Währung soll ich denn investieren, wenn es nicht der Euro ist? Gold ist im Grunde genommen keine Geldanlageklasse. Es ist eine Ersatzwährung. Es ist eine sozusagen Notwährung. Währungen sind ja, wir haben das sogenannte Schuldgeldsystem. Also Währungen sind im Grunde genommen nichts anderes als bedrucktes Papier. Zumeist sind es in Wirklichkeit wirklich auf Schulden aufgebaut. Und neigen dazu, sich ständig zu entwerten. Eine einfache Zahl, der US-Dollar, und die haben alle Weltkriege der letzten 100 Jahre gewonnen, der US-Dollar von 1910 oder 1920 ist heute nur noch 2-3% seines damaligen Wertes wert. Und das in einem erfolgreichen Land. Also du willst alle anderen Sachen überhaupt nicht nachrechnen. Gold ist eine Fluchtwährung, wenn die Unsicherheit steigt. Und da ich ja dir sagen musste, wer ist hier der Einäugige neben dem Schweizer Franken, ist Gold der zweite Einäugige. Bei Gold ist der Nachteil, dass du keine Zinsen bekommst, keine Dividenden bekommst. Du hast im Grunde genommen eine renditefreie Anlage. Die hat sich aber in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Und noch eine ganz andere interessante Zahl. Seit der berühmte Goldstandard Anfang der 70er Jahre aufgelöst wurde, also die Bindung der Währung an Gold, war die Rendite, wenn man damals an dem Tag eine Feinunze Gold gekauft hat, bis heute und sie einfach nur behalten hat, bei 8% akkumuliert per annum. Das schlägt sogar die meisten Aktienindizes. Also Gold profitiert davon, dass die Verschuldungsorgie, der sich jetzt auch die Deutschen hingeben mit großer Freude, das wissen die Politiker, die treibt den Goldpreis und für alle, die im Gold investieren wollen, ist es interessant, wenn man sich die Aktienkurse der großen Goldminen anschaut. Die sind heute nicht viel höher als vor 5 Jahren. Dafür gibt es tausende Erklärungen. Das ist ein ganzes, da kannst du eine ganze Doktorarbeit fast drüber schreiben. Wer aber glaubt, dass dieser Goldpreis da oben bleibt und weiter steigen wird, sind diese großen Goldminenaktien eigentlich relativ günstig, um noch von diesem Goldpreis zu profitieren. Ich empfehle, ich habe früher Gold völlig abgelehnt, seit 7-8 Jahren diese Wirtschaftspolitik darauf hinausläuft, den Sparer zu enteignen, indem der Zinssatz unter der Inflationsrate meistens gehalten wird, habe ich meine Meinung radikal geändert. Ich bin der Auffassung, ein gewisser Anteil Gold gehört heute in jedes Portfolio. Für einen Schweizer Franken Sparer weniger, weil die Währung extrem stabil ist. Das ist sozusagen die einzige Papierwährung, die goldähnliche Charakteristika hat. Sie ist auch so gut wie zinsfrei wie Gold selber. Aber für deutsche Sparer in Euro und auch in all den anderen sogenannten Fiat-Währungen, wie man sie die Jungen so schön sagt, würde ich raten, immer auch einen Teil in Gold zu haben. Darum wollte ich auch dieses Goldthema nochmal aufbringen. Wir haben mir ja immer Gold auch empfohlen als Beimischung, nicht als alles in Gold. Das sollte man ja eh nie machen, aber ich würde das schon weiterhin beimischen.
Gerade in volatilen Zeiten, wie eben genau zu Elon Musks Zeiten, genau. Ja. Lieber Leni, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Haben Sie es gut und bis zum nächsten Mal bei Weltwoche Daily Spezial und vor allem Schlagzeilen der Weltwirtschaft. Vielen herzlichen Dank.
Ein schönes Wochenende.